Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Thema heute, soll ich mich selbstständig machen? Für das Thema habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Genau, wir reden darüber, ja, wo sind die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit, beziehungsweise soll dieser Artikel auch einen Leitfaden darstellen für ja, alle, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, dass sie dann konkrete Schritte haben, wie sie auch vorgehen können. Und es geht dann um Themen wie, was ist meine persönliche Motivation, was sind meine Ziele, die Marktanalyse heißt, gibt es die Dienstleistungen und Produkte schon, die ich anbiete, gibt es da große Konkurrenz oder noch nicht? Ja, welche finanziellen Überlegungen dann vor dem Start der Selbstständigkeit eine Rolle spielen und was man tun kann, wenn die finanziellen Mittel auch knapp sind. Dann geht es noch um die Frage, ja, was bedeutet die Unterstützung der Familie in der Selbstständigkeit? Brauche ich oder welche Netzwerke und Beratung brauche ich eventuell und ja, welche Chancen und Risiken es dann gibt? Und du hast ja blickst auf eine langjährige Erfahrung da zurück und hast uns zu den einzelnen Punkten ganz viele hilfreiche Schritte zusammengefasst. Genau, fangen wir doch einfach mal an zum Thema persönliche Motivation und Ziele. Warum ist denn so wichtig überhaupt, ja, das für sich zu definieren?
Ja, erstmal ist ein Herzensthema von mir und hat mir auch viel Spaß gemacht, den Artikel dazu zu schreiben, den wir dann auch wieder mit verlinken. Gern dort mit raufgehen. Das sind ja immer so ein paar Themen, die wir hier vielleicht dann vergessen haben oder nicht mit besprechen. Und umgekehrt ergänzt sich also beides miteinander, Podcast und Text. Ja, persönliche Motivation und Ziele haben wir auch häufig in der Beratung als Thema, dass jemand überlegt, sich selbstständig zu machen oder schon selbstständig ist, vor gewissen Herausforderungen steht oder vor Fragen steht. Und ja, manchmal nehme ich so ein bisschen wahr, dass, ja, wie soll ich sagen, dass das so der Selbstständigkeit was zugesprochen wird, was ich vielleicht auch in einer alternativen Anstellung finden würde. Also ich bin unzufrieden mit meiner beruflichen Situation und deswegen will ich mich selbstständig machen. Wenn das der einzige Grund wäre, wäre der Grund oftmals relativ schwach. Und die Frage, ob das ausreichend ist, eine Motivation aufrechtzuerhalten, um sich wirklich erfolgreich selbstständig zu machen. Also ich sollte mich fragen, warum möchte ich mich selbstständig machen? Möchte ich mehr Freiheit, mehr Flexibilität in meiner Arbeitswelt, in meiner Arbeitsumgebung? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den kann ich vielleicht auch durch einen anderen Arbeitgeber realisieren. Das ist ja je nach Stelle unterschiedlich, auch wie viel Wertschätzung kommt mir entgegen beim Arbeitgeber, wie flexibel sind die Arbeitsbedingungen, oder passt die Tätigkeit zu dem, was ich machen möchte? Da hilft vielleicht auch einfach ein Jobwechsel. Anders ist es, wenn meine Motivation ist, dass ich einfach irgendwie eine Passion habe, eine Leidenschaft oder eine Geschäftsidee, die ich unbedingt umsetzen will und die ich so vielleicht nirgendwo anders finde. Oder bei mir ein ganz, ganz großes Thema auch, ich weiß gar nicht, ob ich in der Anstellung funktionieren würde. So, habe ich schon ja, in meinen Minijobs während des Studiums gemerkt, dass mir das immer sehr, sehr schwer fällt, wenn ich nicht, oder wenn ich mich irgendwo einordnen, also einordnen geht, aber so dieses, wenn ich irgendwo was gesagt bekomme und ich das sehr, sehr komisch finde, dann habe ich da keinen Bock drauf. Aber auch das ist wahrscheinlich ein Punkt, den du mit dem richtigen Arbeitgeber vielleicht ein Stück weit umschiffen kannst. Genau, aber am Ende vielleicht auch ja die eigene Persönlichkeit dann hinterfragen und halt wirklich, was ist meine Motivation und ist wirklich die Selbstständigkeit das, der Ausweg dafür oder der Weg, der zu meiner Motivation passt oder ist vielleicht ein Jobwechsel oder irgendwas anderes. Weil je nachdem, was mein Antrieb ist, also ich brauche eine starke Motivation einfach, um ja dort gut reinzustarten. Also ich habe heute noch oftmals Situationen, wo ich denke, ah, lasst mich alle in Ruhe, habe keinen Bock mehr. Ja, ich nehme jetzt meine Lieblingsmandanten, das sind quasi fast alle Bestandsmandanten, die ich so habe und das anstrengende Neugeschäft, also nicht falsch verstehen, ich habe sehr, sehr gerne neue Mandanten, aber man hat diese Anfangsphase, wo alles so unklar ist, man erstmal Auftrag klären muss und so weiter und so fort, da ist man viel, viel eher aus der Komfortzone raus und es ist alles, ja, ist einfach noch nicht alles geklärt, beide Seiten müssen sich erstmal beschnuppern und man guckt, welche Rahmenbedingungen es gibt für die Zusammenarbeit und ob das so passt. Und wenn das einmal geklärt ist und so wirklich weiß, das Finanzielle ist geklärt, der eine weiß, was er vom anderen erwarten darf, dann kann man sich wirklich auf die eigene Beratung konzentrieren, das, was uns Spaß macht. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes. Und ja, und wenn man dann mal so irgendwie einen Fall hat, wo es ein bisschen knirscht oder wo es nicht ganz so reibungslos läuft, dann sagt man sich manchmal, okay, warum soll ich hier weiter wachsen? Wir können hier auch einfach eine ruhige Kugel schieben und es wird trotzdem alles gut. Gut, wir sind jetzt auch in der Situation, dass das funktionieren würde einigermaßen, wenn man uns hier gesund schrumpfen, wenn man so möchte. Aber da ist es gerade sinnvoll und wichtig, so die eigene Motivation zu haben und vor allem den nächsten Punkt klare Ziele zu haben. Was möchte ich einfach, um solche Motivationstiefs, die sind relativ selten, also nicht falsch verstehen, freue mich drüber, wenn wir wachsen und wenn wir neue Mandanten kennenlernen können, was auch sehr, sehr schön ist, finde ich sehr, sehr wertvoll, immer wieder neue Perspektiven kennenzulernen. Gibt aber so Phasen, wo man sagt, okay, es wird mir alles zu viel, habe jetzt keinen, der mich da irgendwie gerade auffängt und ja, will einfach gerade in meinen unter der Bettdecke bleiben, umgangssprachlich gesprochen. Und da hilft es einfach, wenn man neben dieser Motivation dann auch klare Ziele hat. So was wir zum Beispiel mit unserer Vision und unserer Mission ausformuliert haben, so diesen, wir wollen den Wandel hin zu einer fairen, verantwortungsvollen Finanzbranche fördern, das ist ja unsere übergeordnete Vision und deswegen müssen wir auch wachsen. So, also ist alternativlos für uns, weil wir wollen ja nicht hier sitzen und eine ruhige Kugel schieben, sondern wir wollen irgendwas verändern. Und wir wollen nicht nur irgendwas verändern, sondern wir wollen die Finanzbranche zu einem fairen und verantwortungsvolleren Ort machen und das ist aktuell aus meiner Sicht noch nicht gegeben. Wenn es gegeben ist, können wir überlegen, ob wir eine neue Vision haben oder ob wir dann eine ruhige Kugel schieben. Bis dahin ist es das, was uns dann aus der, oder was mich dann immer wieder dort aus unter der Bettdecke vorholt und das auch ausformuliert zu haben. Ich weiß, es ist jetzt was Butterweiches, dann gibt es ja neben der Vision, gibt es dann noch die Mission. Die Vision ist so dieser Moonshot, der schießt zum Mond. Und die Mission ist quasi das, was unser alltägliches Arbeiten beschreibt. Und das einfach, wir wollen halt so vielen Menschen wie möglich, die ihre Potenziale entfalten wollen, eine faire Finanzplanung bieten. So, vereinfacht gesagt, unsere Mission, das, was wir täglich machen, ist Finanzplanung, Anlageberatung. So. Und diese beiden Sachen fußen halt so auf einer grundlegenden Zielen, die wir dann halt zu was Größerem gebaut haben und die dann durch unsere Unternehmenswerte abgerundet werden. So tief muss ich jetzt am Anfang noch gar nicht reingehen, aber ich sollte so grundlegende Ziele haben. Was will ich damit erreichen? Und es ist auch völlig okay, wenn es einfach sein will, ich will einen Laden haben, der genug Gewinn abwirft, um meine Familie zu ernähren. Das ist auch ein Ziel. Also, Ziele sind vor allem dann wichtig, wenn ich nicht alleine bin, sondern Mitstreiter und Mitstreiterinnen habe, damit alle wissen, okay, wir laufen in die gleiche Richtung und nicht der eine denkt, es geht nach links und der andere nach rechts, sondern ein klarer Weg für alle Beteiligten, der ausformuliert ist, der sorgt halt dafür, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wissen, wo sie langlaufen, die Kunden wissen, wo sie richtig sind und du kannst mit deinen ausformulierten Zielen, Visionen, Werten, kannst du halt auch deine Dienstleister mit abholen. Die wissen, für wen sie arbeiten. Also eine klare Zielsetzung ist, und das ist manchmal so ein bisschen missverständlich, wenn man alleine für sich ist, ist es kein Problem, keine zu haben. Weil der Gründer hat das meistens in sich drin, auch wenn er es nicht ausformuliert hat. Aber sobald jemand dazukommt, hilft das nichts, wenn der Gründer oder die Gründerin das in sich drin hat, weil es muss ja nach draußen kommen. Also es schadet nichts, das mal aufzuschreiben und sich dafür auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Also ich kann auch mit klaren Zielsetzungen fundiertere Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich quasi, ich kann dann überlegen, ob das, was ich jetzt einschlage, den Weg oder die Entscheidung, die ich treffe, dazu geeignet ist, mein Ziel zu erreichen. Und vor allem kann ich auch nachkontrollieren. Also ich kann ja sagen, mit der Entscheidung will ich das und das erreichen, in der und der Zeit. Und dann kann ich nachkontrollieren, ist das wirklich eingetreten? Und wenn es nicht eingetreten ist, kann ich nachsteuern oder halt einen anderen Weg einrichten. Das stellt dann auch eine zielgerichtete Ressourcennutzung klar. Also Ziele helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, Fortschritte zu messen und andere mit abzuholen. Sei es Kunden, Mandanten, Mandantinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Dienstleister, Dienstleisterinnen, eigentlich alle Beteiligten in diesem ganzen Prozess. Also Schritt 1, Motivation klar machen. Ist die Selbstständigkeit überhaupt das geeignete Mittel, um meiner Motivation gerecht zu werden, eine Veränderung herbeizuführen? Und dann im nächsten Schritt, welche Ziele, ergänzt sich vielleicht auch so ein bisschen Motivation und Ziele.
Genau, und wenn ich dann Motivation und Ziele geklärt habe und ganz genau weiß, da möchte ich hin und aus den und den Gründen, dann ja, stellt sich ja die Frage, okay, was für Produkte oder Dienstleistungen biete ich eigentlich konkret an? Haben die überhaupt eine Chance in diesem Umfeld?
Genau, wir alle kennen ja Tesla. Bei Tesla war es sogar, die haben vielleicht, wenn man so möchte, einen neuen Markt fast geschaffen. Markt der Elektroautos, wenn man so will. Der eigentliche Markt Autos ist schon da gewesen. Die sind halt in den Elektroautomarkt rein, aber auch zum richtigen Zeitpunkt, wo die Gesellschaft dafür offen war. Also der erste Schritt ist eine Marktanalyse und es muss aber nicht so sein, und das ist immer ganz wichtig, dass ich das Rad neu erfinden muss mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung. Also Marktanalyse ist salopp gesagt, gibt es jemanden, der bereit ist, für dein Angebot Geld zu bezahlen, ja oder nein? Weil am Ende brauchen wir, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu haben, Geld in der Kasse. So, sonst kann ich mir keine Privatentnahme nehmen, also ich kann mich nicht selber bezahlen, ich kann die Beteiligten am Unternehmen nicht bezahlen an der Unternehmung, ich kann, ja im Prinzip kann ich nicht existieren in einer kapitalistischen Welt, wenn man so möchte, so schade das ist, aber Geld ist halt dort ein essentieller Punkt, damit das Ganze funktioniert. Und um diese Frage zu klären, gibt es jemanden, der bereit ist, für mein Angebot oder für dein Angebot zu zahlen, müssen wir halt erst fragen, wen spreche ich damit eigentlich an? Also wer ist meine Zielgruppe, welches Alter, welches Geschlecht, welche Interessen? Und dann kann ich ja so ungefähr abschätzen, ist diese Zielgruppe überhaupt zahlungskräftig genug für meine Dienstleistung oder mein Produkt? Wenn es nicht gegeben ist, wird es schon mal schwierig. So. Und dann ist natürlich, ist mein Produkt und meine Dienstleistung, erfüllt die überhaupt irgendein Bedürfnis oder irgendeinen Wunsch? So. Wenn es nicht gegeben ist, dann habe ich schon wieder ein Problem. Also ganz klar, welche Zielgruppe ist die zahlungskräftig genug und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, erfüllt meine Dienstleistung, mein Produkt irgendein Bedürfnis oder einen Wunsch, dass die Zielgruppe vielleicht hat, oder wenn ich ganz innovativ denke, wovon die Zielgruppe noch nicht weiß, dass das Bedürfnis eigentlich hat und dann muss ich es halt wecken, kann ja auch sein, ist aber jetzt, ich sag mal, nicht der Regelfall. Genau, und dann der nächste Punkt, da habe ich also, das ist vielleicht, wenn ich so Fragezeichen habe, ist das, was ich tue, marktfähig? Gibt es jemanden, der dafür Geld bezahlt? Nicht immer ist die Antwort klar, ja oder nein. Wir machen jetzt eine Finanzberatung, wir können links oder rechts sehen, dass jemand das nachfragt. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will irgendeinen Kurs entwerfen, so irgendeinen Online-Kurs oder sowas und muss dafür x Euro einnehmen, damit sich das Ganze für mich rechnet, dann kann ich den doch verkaufen, bevor ich den Kurs eigentlich habe. So, das heißt, ich mache eine Landingpage, da bewerbe ich meinen Kurs drauf und dann schalte ich ein Werbebudget drauf und lenke da Besucher auf die Seite. Und wenn dann jemand auf Kaufen drückt, dann kommt eine Nachricht, schade, der Kurs ist noch nicht fertig, kann sich gerne auf die Liste eintragen, wenn der Kurs fertig ist. So. Dann weiß ich aber, also der Kunde ist in dem Moment nicht zufriedengestellt, aber er hat das Interesse bekundet, dass er den Kurs kaufen will und ich weiß, es gibt da draußen jemanden, der diesen Kurs kaufen würde. Und dann kann ich mich ranmachen, den Kurs umzusetzen. Ich kann es natürlich auch umgekehrt machen, erstmal den Kurs hinstellen und dann diesen versuchen es zu verkaufen. Aber wenn ich dann merke, es kauft keiner, habe ich den in Ressourcen halt schon reingesteckt. Mhm. Also das halte ich für relativ smart, vorher bei so solchen Sachen, wo es möglich ist, vorher zu testen, will das jemand? So, und wenn es halt negativ ausfällt, dann muss ich halt nochmal ran an meine Produktidee und überlegen, okay, was kann ich ändern oder muss ich grundlegend alles verwerfen? Also das wäre der Test der Nachfrageseite, wenn ich so möchte. So. Und dann zu einer Marktanalyse gehört aber neben der Nachfrageseite natürlich dann auch die Konkurrenzanalyse. Wer ist schon am Markt? Also ich muss jetzt sicherlich nicht hingehen und die nächste Suchmaschine entwickeln, wenn ich nichts grundlegend anders mache als Google. Sprach-KI könnte jetzt vielleicht was sein, was da in Konkurrenz zutritt zu etablierten Anbietern. Aber ich brauche jetzt nicht die nächste Tipp-Suchmaschine zu machen, weil der Markt halt schon besetzt ist. So, und dann quasi Monopol besteht. Ich glaube, 85% des Marktes schöpft Google ab und der Rest teilt sich den Rest des Marktes. Also entscheidend ist dort auch wirklich rauszufinden, wenn ich mir meine Konkurrenz anschaue, bleiben wir mal bei uns in der Finanzberatung, links und rechts. Ich habe jetzt die Idee, okay, ich möchte Finanzplanung anbieten, ich möchte Anlageberatung anbieten und ich möchte das Ganze auf Honorarbasis machen. So. Dann gucke ich, was gibt es denn schon als Anbieter, wie arbeitet der Markt eigentlich und wie differenziere ich mich davon? Und die Differenzierung, finde ich immer, das wird viel zu hoch gegriffen. Das heißt, ich muss krampfhaft irgendwie mich abheben. Aber eine Abhebung kann ja schon sein, dass ich zuverlässiger bin, dass ich, und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, in der Dienstleistungsbranche, wo ich manchmal fassungslos bin, was so Rückmeldungen angeht, Zeit für Rückmeldungen oder Sachen ganz untergehen. Also Zuverlässigkeit ist aus meiner Sicht schon mal in der heutigen Zeit ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn man den erfüllt, dann hat man schon mal einen großen Vorteil vor vielen anderen Anbietern. Manchmal gar nicht so, weil es verschuldet ist, sondern weil vielleicht manche einfach überfordert sind und dann zu viele Kunden für zu wenig Geld betreuen, zum Beispiel, und sich dann eben nicht rechtzeitig zurückmelden können. Das kann eine Differenzierung sein, eine andere Differenzierung kann mein Charakter sein. Ich spreche einfach andere Persönlichkeiten an. Oder halt mein Image, das ich mir aufbaue. Also da vielleicht nicht immer denken, ich muss hier das Rad neu erfinden, ich muss komplett anders sein, sondern gerade in solchen Sachen, wo es um Dienstleistungen geht, was kein Winner-Takes-All-Markt ist, da kann ich mich relativ leicht noch abheben. Winner-Takes-All-Markt wäre zum Beispiel online, wenn ich irgendwelche Kurse verkaufe, da besetzen manche 90% des Marktes und der Rest teilt sich die restlichen 10% der Brocken. Da muss ich mich dann schon überlegen, okay, wie differenziere ich mich hier und kann ich überhaupt noch irgendwelche Marktanteile gewinnen? Aber gerade in der Dienstleistungsbranche, das ist eben nicht beliebig skalierbar in der Regel. Wenn es quasi 1:1 Coachings oder sowas mit sich bringt, da kann ich mich meistens noch irgendwie in den Markt reindrängeln. So. Und auf Grundlage dessen kann ich dann auch eine ganz klare Wettbewerbsstrategie entwickeln, wo ich dann sage, okay, ich positioniere mich so und so, ich spreche die und die Kunden an, Marktanalyse habe ich ja gemacht, welche Zielgruppe habe ich, ich weiß, was meine Ziele sind, idealerweise, was meine Unternehmenswerte sind und kann mich dann ganz klar in meinem Markt positionieren, am besten mich so geben, wie ich bin, weil dann kriege ich auch die Kunden, die am Ende zu mir passen. Weitere Gründe für eine Marktanalyse wären, dass ich so die Dynamik des Marktes verstehe, in die ich eintreten möchte, die Größe des Marktes verstehe, ja, und Wachstum und so auch Wachstumstrends und saisonale Schwankungen kennenlerne. Saisonale Schwankungen sind für mich immer so ein ganz, ganz essentieller Punkt. Also selbst in der Finanzberatung, das weißt du selber, es geht ja, also wenn wir gucken, wie die Erstgespräche gebucht werden, manchmal werden die alle auf einen Haufen gebucht, da hast du in einem Monat, wo du gar nicht weißt, wie soll ich die alle im Kalender unterbringen, die Erstgespräche, und dann hast du plötzlich eine Woche später kommt gar nichts mehr rein, wo du denkst, was ist das hier für ein Herdenverhalten? Aber selbst in der Finanzberatung ist das so. Und in anderen Branchen ist es noch viel, viel krasser. Also du hast im Online-Handel werden teilweise 80% der Umsätze, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, im Weihnachtsgeschäft oder sonst wann gemacht. Und das musst du eben wissen, um die Liquiditätsplanung deiner Firma hinzubekommen und auch Erfolgsstrategien im Marketing zum Beispiel werten zu können. Wenn wir uns jetzt jedes Mal grundsätzlich hinterfragen, ist das, was wir machen, sinnvoll, weil wir gerade keine Anfragen kriegen, treffen wir vielleicht eine falsche Entscheidung, obwohl es eigentlich absehbar ist, dass die nächsten Monate wieder der Kalender pickelpackel voll ist, was Neuanfragen angeht. Genau, also eine Marktanalyse hilft mir auch bei sowas einschätzen zu können und mich auch darauf vorbereiten zu können, dass ich Phasen habe, wo vielleicht weniger Umsatz kommt. Das ist auch wichtig, wenn ich in eine Phase im Markt reinstarte, wo ich gerade viel Umsatz habe, weil ich muss den ja zurücklegen für Phasen, wo ich wenig Umsatz habe. Ansonsten bin ich dann pleite bis zu der Phase, wo es wieder anzieht. Genau. Ansonsten bringt mir eine Marktanalyse natürlich ein tiefes Verständnis auch von potenziellen Chancen, aber auch Risiken, um so dann auch wieder bessere Entscheidungen treffen zu können. Wie gehe ich mit diesen Risiken um? Welche Chancen kann ich ergreifen? Welche Chancen kann ich mir auch leisten, versuchen, zu ergreifen, was kostet ja auch jedes Mal Energie und Zeit irgendwie, eine Chance ergreifen zu wollen, jedenfalls meistens. Und wenn ich meine Zielgruppe definiert habe in dieser Marktanalyse, kann ich natürlich auch gezielte Marketingstrategien entwerfen. Beispiel bei uns, wenn jetzt unsere Zielgruppe zum Beispiel, wer könnte eine Zielgruppe sein für eine Finanzberatung, könnte irgendjemand in einer leitenden Position oder sowas sein? Also erstmal sind Zielgruppe relativ breit in der Finanzberatung, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf leitende Persönlichkeiten abstellt, dann sollte man vielleicht, ist Podcast ein guter Weg, um die anzusprechen. Warum? Die sitzen vielleicht viel im Auto oder sind viel unterwegs und hören da Podcasts oder haben wenig Zeit und hören vielleicht, wenn sie zu Hause die Hausarbeiten machen, eher einen Podcast als ein Buch zu lesen, weil Buch lesen während Staubsaugen ist halt relativ schwierig. Also Podcast könnte dort ein guter Weg sein, weiß man aber nur, wenn man seine Zielgruppe so ein bisschen kennt. Genau. Und auch daraus abgeleitet aus der Marktanalyse kann ich auch meine Preisstrategie vielleicht verfeinern. Genau, das fällt mir im Beratungsalltag sehr, sehr oft auf, dass manche Märkte sind einfach eine Katastrophe. So, wo die Preise so kaputt sind, dass du eigentlich nicht in den Markt eintreten brauchst. Weil du Stundensätze, die notwendig sind, um ein gutes Geschäftsmodell aufzubauen, in der Hinsicht, dass du genug verdienst, dass du noch deine Altersvorsorge aufbauen kannst, Rücklagen für schwere Zeiten bieten kannst. Das ist das, was wir sehen in manchen Branchen sehr, 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 sehr schwierig. wenn du in einer Branche bist, wo Stundensätze von 30, 40, 50 Euro üblich sind, davon kannst du nicht leben. Nicht, wenn die Selbstständigkeit dein einziges Standbein ist oder dein Hauptstandbein, und das funktioniert halt nicht. Also da brauche ich nicht lange zu kalkulieren. Damit kann ich, also was ich kann, ist, ich kann heute meine Einnahmen und Ausgaben bestreiten, aber ich kann nicht parallel noch Geld weglegen für schlechte Zeiten oder für die Altersvorsorge. Das funktioniert halt nicht. Wenn ich in so einem Markt unterwegs bin oder in der Marktanalyse merke, das wäre so ein Markt, wo ich eintrete, muss ich mich halt fragen, kann ich mich so vom Markt abheben, dass ich höhere Preise verlangen kann als der Durchschnitt? Und wenn nein, dann sollte ich halt grundsätzlich überfragen, macht es Sinn, in diesen Markt einzutreten? Und wenn ich merke, dass ich schon in so einem Markt unterwegs bin, dann muss ich überlegen, kann ich mich so ausdifferenzieren, dass ich jetzt ab sofort oder ab bald diese höheren Preise realisieren kann? Und wenn nicht, dann vielleicht wieder diese harte Entscheidung zu treffen, aus dem Markt wieder rauszugehen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich in einem Markt unterwegs bin, der so überlaufen, übersättigt ist oder so kaputt ist vom Preisniveau her, dass ich dort kein sinnvolles Preisniveau erzielen kann. Und das ist tatsächlich was, was uns häufiger begegnet, als es uns lieb wäre.
Genau. Dann habe ich die Marktanalyse hinter mir und weiß, mein Produkt oder meine Dienstleistung findet auf jeden Fall ihren Platz in diesem Markt. Dann geht es natürlich an die finanziellen Überlegungen, bevor ich überhaupt erstmal starte. Was gehört da so dazu? Worüber muss ich mir da Gedanken machen?
Ja, erstmal gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen, logischerweise. Das war auch die Grundintention für den Beitrag, den ich hatte. Ich hatte auf LinkedIn irgendeinen Post gelesen, dass vor allem Kinder von sowieso schon Unternehmern etc. pp. Sich selbstständig machen. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, irgendwas 4 von 10 oder sowas Gründern sind aus Familien mit unternehmerischem Hintergrund oder sowas. Und ist ja nicht nur ein Grund, dass die Eltern dann das inspirationelle Vorbild sind, wie es da in diesem Artikel geschrieben wird, wo ich schon am, finde ich immer ein bisschen schwierig, am Frühstückstisch inspiriert werde von meinen Eltern. Weiß ich nicht, ob ich dazu Unternehmer sein muss, um mein Kind zu inspirieren. Finde ich immer sehr, sehr komisch angehaucht manchmal, solche Beiträge. Aber ich habe die Richtung verstanden, inspiriert dazu, Unternehmer zu sein. So, also man hat ein anderes Selbstverständnis, das ist schon so. Genau. Aber was da auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, das ist der finanzielle Background einfach, den du mitkriegst. Wenn dir jemand sagt, hey, wenn du gründest, kriegst du 50.000 Euro mit, dann ist das was völlig anderes als vor der Entscheidung, vor der ich damals stand. Ich hatte, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Geld hatte ich auf dem Konto? 1.000 Euro oder sowas? War mitten im Studium und hatte einen Minijob. So. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Hintergrund, als wenn ich mit Eigenkapital starte. Aber egal, wie ich starte, was essentiell ist, ist ein sauberer Finanzplan. So. Sagen wir einfach einen Finanzplan, der muss nicht perfekt sein. Ein nicht perfekter Finanzplan ist besser als gar kein Finanzplan. Mit dem Finanzplan kann ich grob gesagt meine Einnahmen, Ausgaben gegenüberstellen. Ich kann, also das wäre vielleicht ein entscheidender Punkt zu gucken, was brauche ich am Anfang eigentlich an Ausgaben? So, also was produziere ich am Anfang für Ausgaben, auch dann laufend für Ausgaben, damit ich dann Kapitalbedarf ermitteln kann. Entweder kann ich den selber decken oder ich muss eine Finanzierung aufnehmen. Wenn ich eine Finanzierung aufnehmen möchte, wäre ein Finanzplan auch essentiell, weil der ist Bestandteil des Businessplans. So. Und da liegt uns ganz besonders am Herzen, dass dieser Finanzplan, der die Einnahmen, Ausgaben berücksichtigt, geplante Investitionen mit einfließen und dann eben eine Liquiditätsplanung daraus entsteht, auf monatlicher Basis, auf Jahresbasis, auf Mehrjahresbasis idealerweise, dann, dass auf diesen Businessplan fürs Geschäft auch die private Finanzplanung drauf abgestimmt wird, weil ich eben sobald ich in die Selbstständigkeit wechsle, habe ich keinen Arbeitgeber mehr, der automatisch Sozialbeiträge für mich abführt, Krankenkasse, Steuern und auch keine Altersvorsorge für mich abführt. Das heißt, in meiner privaten Planung muss ich berücksichtigen, dass der Aufwand für Altersvorsorge ansteigen wird, wenn ich mich selbstständig mache, weil ich keinen Arbeitgeber habe, der die Hälfte für mich, also die Hälfte der Beiträge für die gesetzliche Rente übernimmt und einen Teil meines Lohnes auch noch automatisch in die Rente abführt. Ich muss mich da selber drum kümmern. Und das empfehle ich jedem, dass er mal so ein Mindesteinkommen für sich definiert, was brauche ich mindestens, damit ich zufrieden leben kann und damit ich meine Altersvorsorge aufstellen kann und Rücklagen für schlechte Zeiten bilden kann. Weil daraus sich ja auch so eine gewisse Preispolitik mit abbildet. Das heißt, welchen Stundensatz muss ich nehmen, wie teuer muss mein Produkt sein und so weiter und so fort. Also erster Tipp ist so, private und Firmenplanung aufeinander abstimmen. überhaupt einen Finanzplan zu haben. Finanzplan gehören dann auch noch Risiken mit rein. Welche Risiken können auftreten, Krankheit etc. Ist sicherlich blöd, wenn ich anfange und in eine blöde Marktphase reinstarte, also so übergeordnete Risiken, Beispiele Corona, Ukraine-Krieg, das ist ja alles, was das Geschäft beeinflusst. Oder auch dann eben persönliche Risiken, Krankheit, Todesfälle und so weiter und so fort. Ja, also sowas sollte ich mit auf dem Schirm haben. Klingt jetzt viel, wir haben hier jetzt viel mit drin in der Episode heute. Wichtig ist, ein guter Plan ist besser als ein perfekter Plan. Die Episode heute soll nicht dafür sorgen, dass du so einen Berg vom Kopf hast, den du abarbeiten musst und dann sagst, okay, mache ich nicht, sondern man sollte sich was mitnehmen und dann gucken, was kann ich erledigen, was mache ich da im laufenden Prozess und so weiter und so fort. Aber man muss nicht perfekt starten. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Genau, was mir ganz besonders am Herzen liegt, vielleicht ein paar Hinweise da, was mache ich, wenn die finanziellen Mittel knapp sind? Das war bei mir so. Was habe ich gemacht? Ich hatte noch ganz lange einen Nebenjob, wo ich meine 450 Euro plus Weihnachts- und Urlaubsgeld hatte. Und den habe ich dann irgendwann gekündigt, als ich so diese Ausbildung an diesen gesetzlichen Rahmen geschaffen hatte und wusste, okay, jetzt kann ich Rechnungen schreiben und wirklich losgehen und beraten. Aber ansonsten war das ein Sprung ins kalte Wasser ohne große Rücklagen, dann auch als ich den Nebenjob gekündigt habe. Aber ja, das war emotional ein bisschen anstrengend. Kann auch schrittweise in die Selbstständigkeit gehen. Das heißt, ich behalte erstmal meinen Beruf oder gehe mit den Stunden runter. Ob es jetzt sinnvoll ist, eine Selbstständigkeit neben einer 40-Stunden-Woche zu starten, gerade wenn man noch Familie vielleicht hat, mach mal ein Fragezeichen dran, weil ein bisschen Zeit und Liebe braucht die Selbstständigkeit dann doch, damit es auch vielleicht in einem adäquaten Zeitraum aufgebaut werden kann. Das heißt, eine Stundenreduzierung könnte da eine Überlegung sein. Oder wenn ich ins finanzielle Risiko richtig reingehe, Finanzierungsmöglichkeiten suchen, das heißt gucken, Kredite aufnehmen, Businessplan schreiben, wo ja schon die Grundlage geschaffen ist mit der Marktanalyse, die wir oben angesprochen haben, mit der Finanzplanung, die wir angesprochen haben, das ist ja auch alles Teil des Businessplans, auch die Konkurrenzanalyse. Und damit kann ich dann zur Bank gehen und über eine Finanzierung sprechen. Kapitalbedarf kenne ich ja dann idealerweise aus meinem Businessplan oder aus meiner Finanzplanung. Alternativen, die immer stärker aufkommen, sind so Themen wie Crowdfunding oder halt Investoren, die berühmten Business Angels. Ob das jetzt für eine kleine Selbstständigkeit dann relevant ist, ist die andere Frage. Genau. Dann, ja, man kann auch in der Familie fragen. So. Ist jetzt im Osten bei uns vielleicht nicht ganz so üblich, weil da meistens ein bisschen weniger Geld in der Familie da ist, als wenn ich im Westen lebe, ohne da jetzt was. Aber es ist, wenn man Statistik schaut, ist es halt einfach so. Einzelfälle abgesehen. Und dann natürlich in jedem Fall gucken, Kostenminimierung. Wo kann ich Kosten einsparen? Arbeit von zu Hause aus, brauche ich wirklich ein Büro? Ja, nein. Welche Ausrüstung kann ich vielleicht am Anfang leasen, in Klammern mieten, wenn ich mir das Einmalkapital jetzt nicht antun kann und erstmal vielleicht mit Freelancern zusammenarbeiten als mit festen Angestellten, das ist dann vielleicht ein bisschen flexibler, auch wenn mal schwierige Zeiten anstehen, ja, also gerade am Anfang. Ansonsten bin ich immer ein großer Fan davon, wirklich das Know-how in die Firma reinzuholen und dort gute Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen zu schaffen, aber auch Freelancer können, wie gesagt, eine gute Option sein. Und halt wirklich eine klare Budgetplanung, aber das haben wir ja schon in der Finanzplanung besprochen. Genau. Ansonsten zu Finanzierungsmöglichkeiten vielleicht noch auf Förderdarlehen so ein bisschen achten. Also was bietet dort die KfW oder bei uns die Sächsische Aufbaubank vielleicht mit an oder sonst irgendjemand? Wo kann ich irgendwelche Förderdarlehen abgreifen? Bei mir übrigens damals, ich habe auch ein Darlehen bei der Sparkasse angefragt. Die haben mich abgelehnt. Es war auch ein Förderdarlehen, glaube ich, was ich angefragt habe, aber das lief damals über die Geschäftsbanken dann. Und die müssen dann das Geschäftsmodell prüfen und wurde dann abgelehnt wegen der fehlbaren Umsetzbarkeit meines Projektes. Grüße gehen raus an die Sparkasse mal wieder. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon öfters erzählt. Das habe ich irgendwo eingerahmt hier im Büro. Genau. Die Kreditabsage.
Tja.
Ja. Ansonsten, ja, zum finanziellen Background ist das erstmal, glaube ich, das Wichtigste gewesen. Also steht natürlich, fußt alles auf der Finanzplanung, zusammen mit der Marktanalyse etc., was wir oben schon besprochen haben, Zielplanung, dann ist der Businessplan nicht mehr weit weg. Und dann halt gucken, wie finanziere ich mich, gerade wenn die Mittel knapp sind. Crowdfunding, Bankfinanzierung, Business Angels, was es da nicht alles gibt. Schrittweise starten in der Selbstständigkeit mit einer Stundenreduzierung in der Anstellung wäre eine Überlegung wert. Ist auch am Ende stark typabhängig. Ich habe das am Ende gebraucht, so diesen Tritt in den Po. Ich muss jetzt Umsätze machen, weil ich bin jemand, der ja, ich bin auch mal gerne in meiner Komfortzone drin. Das heißt, wenn ich weiß, es läuft alles und so, dann tue ich vielleicht ein bisschen weniger Energie reinstecken, als wenn mir der Hintern auf Grundeis geht. Komischerweise fängt es in der Selbstständigkeit, in meiner Erfahrung, immer an zu laufen, wenn so wirklich der Hintern auf Grundeis geht. Und man wie so eine geheime Macht, die dann immer im letzten Augenblick dann noch das Konto ins Plus hebt. Wenn ich so zurückschaue, das war sehr, sehr spannend. Genau, das zum finanziellen Überlegungen.
Genau, und dann Thema Familie spielt ja auch eine ziemlich große Rolle in der Selbstständigkeit. Heißt, die meisten Selbstständigen haben ja wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Familie oder Freunde. Da ja, steht man ja dann oft auch vor Herausforderungen, gerade wenn wenig Zeit da ist, wenn man sehr intensive Phasen hat in der Selbstständigkeit, vielleicht auch gerade zum Start der Selbstständigkeit, wenn alles noch so unsicher ist. Was hast du denn da für Tipps?
Ja, Selbstständigkeit und Familie ist ein weites, großes Thema. Hatte mal überlegt, ob ich ein E-Book schreibe, selbstständig mit Kind und Kegel, genau. Kann aber viel, viel Freude bereiten, auch die Selbstständigkeit mit Kind zum Beispiel, weil man halt sehr, sehr flexibel manchmal sein kann, je nachdem, wie man seine Selbstständigkeit organisiert und was von der Selbstständigkeit man nachgeht. Also das sehe ich jetzt nicht als K.O.-Kriterium. Wichtig ist aber, dass man die Familie mit ins Boot holt. Also dass man wirklich von Anfang an ganz offen kommuniziert, das habe ich vor, dann auch vielleicht das Zahlenwerk zusammen durchgeht, wenn da so ein Grundinteresse da ist, was auch nicht immer gegeben ist, aber zumindest darauf vorbereitet, okay, das und das passiert jetzt oder wird passieren, wenn ich den Schritt gehe, trägst du das mit, ja, nein. So, wenn dieses Commitment fehlt von der anderen Seite, dann kann das auch meine Beziehung sehr, sehr stark belasten. So. Bei uns in der Beziehung war zum Beispiel immer klar, dass jeder das macht, worauf er Bock hat und der andere ihn halt einfach dabei unterstützt. Bei meiner Frau war das zweite Bachelorstudium. Bei mir war es halt die Selbstständigkeit und es wäre jetzt nie so, dass irgendeinen dort in irgendeinem Weg festhält, wo der andere nicht happy ist in dem Moment. Aber es ist halt für beide Seiten auch so ein Stück weit klar gewesen, was das bedeutet. War jetzt für uns nicht das große Problem, weil wir aus dem Studentenstatus kamen und nichts hatten und dann halt einfach ein bisschen länger nichts hatten. Genau, also es hat sich eigentlich nicht viel geändert, als dass wir länger gelebt haben wie Studenten, als vielleicht hätte sein müssen, ohne dass jetzt das Studentenleben schlecht war. Aber mit Kind ist es schon unangenehm, wenn das Konto leer ist und man sich fragt, ob man jetzt die EC-Karte an der Kasse durchziehen sollte oder nicht. Das bedeutet, die Finanzen sind dort ein großer Punkt, den man in der Familie ansprechen sollte. Ist ja jetzt auch vielleicht, kann man auch einen Deal machen, dass, also es wird sich zum Beispiel vielleicht am Anfang was auf der Finanzebene ändern, in der Hinsicht, wenn der sich selbstständig macht, gerade mehr übernommen hat in der Familie, dass dann Partner oder Partnerin dann vielleicht vorübergehend mehr finanzielle Last tragen oder dass sich halt grundsätzlich dort Aufteilung erstmal verschieben, kann ja auch sein, dass der Partner ganz klar sagt, okay, man einigt sich jetzt, du hast 1-2 Jahre Zeit, das ins Laufen zu bringen und in der Zeit übernehme ich die Miete oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht unterstützt da der eine den anderen, wenn man da sowas macht und dann, oder der eine gibt dem anderen Darlehen, wobei, ja, ich hätte jetzt nicht so gerne ein Darlehen von meiner Frau gehabt dafür, das ist auch wieder dann typabhängig. Genau, aber das Wichtigste ist jetzt nicht unbedingt, ob man jetzt Geld von links nach rechts verschiebt, sondern dass wirklich beide wissen, das kommt auf uns zu. Und die Regelungen, die man dann trifft, sind ganz individuell. Aber wenn man jetzt einfach sagt, ich mache mich selbstständig und den Partner dort vor veränderte Tatsachen stellt und dann verändert sich was, gerade im finanziellen Bereich oder auch im Zeitaufwandsbereich, dann wird sicherlich irgendwann beim Partner oder Partnerin Fragezeichen aufkommen und sagen, hey, was läuft denn hier gerade schief? Da hilft eine ganz, ganz klare Kommunikation von Anfang an. Und was man nicht vergessen darf, ist die emotionale Ebene. Das bedeutet gerade in der Selbstständigkeit, das ist dann so, ist ja schon eine Anstellung so, hast du Tage, die laufen gut und nicht so gut. In der Selbstständigkeit trägst du aber immer noch das Päckchen mit, dass du eben nicht weißt, dass ich mir vielleicht am Ende des Monats meinen Lohn auszahlen kann. Das ist in der Anstellung dort vielleicht ein bisschen anders, wo man jeden Monat seinen fixen Betrag X hat, der funktioniert oder nicht. Und gerade wenn mal ein großer Auftrag oder so wegplatzt oder nicht funktioniert, dann kann einen das auch mal mit nach unten ziehen. Also ich würde lügen, wenn ich nur Phasen habe, wo bei mir Luftballons durch den Kopf fliegen, bunte, sondern es sind auch mal schwarze Luftballons, die da rumfliegen. Und sowas nimmt man halt vielleicht mit nach Hause, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so diese weiß, wie man damit umgehen soll. Und dass man da jemanden hat, der zu Hause ein offenes Ohr hat oder zumindest weiß, okay, das so ein bisschen einordnen kann, wenn man vielleicht mal zu Hause schlechte Laune hat. Genau, aber da soll man auch dann aufpassen, dass man nicht zu oft Ballast von Arbeit zu Hause ablädt. Genau, und da vielleicht ja Netzwerke finden oder Austausch auf anderer Ebene auch finden. Das kann nicht alles der Partner oder die Partnerin zu Hause abfangen. Anderes Thema sind Notfallstrategien. Was passiert, wenn ich in meiner Selbstständigkeit mal krank werde? Wie gehen wir damit um? Brauche ich ein Krankentagegeld? Ja, nein. Berufs- und Fähigkeitsversicherung wird nochmal wichtiger, weil eben diese ganze Absicherung in der Regel dann wegfällt, die ich so habe von staatlicher Seite, Erwerbsminderungsrenten und so weiter und so fort. Das ist übrigens auch eine wichtige Überlegung. Will ich weiter in der gesetzlichen Rente bleiben? Ja, nein. Habe ich nur ein paar Jahre Zeit, mich dafür zu entscheiden? Ich glaube, 5 Jahre oder sowas sind der Zeitraum, den ich da habe. Nagelt mich nicht drauf fest. Um rückwirkend zu sagen, okay, ich will jetzt noch in die gesetzliche Rente rein und wenn der Zeitraum dann rum ist, ist mir der Weg in die gesetzliche Rente zurück versperrt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt sollte ich mich dann fragen, will ich jetzt noch in die gesetzliche Rente einzahlen, ja oder nein? Idealerweise hat man das dann, wenn man die Anstellung aufgeben hat, innerhalb von 2 Jahren geklärt, weil nach 2 Jahren fällt der Anspruch auf Erwerbsminderungsrente dann weg. Weil um Anspruch an Erwerbsminderungsrente zu haben in der Deutschen Rentenversicherung Bund, muss man in den letzten 5 Jahren mindestens 3 Jahre, wichtig, Pflichtbeiträge gezahlt haben und keine freiwilligen Beiträge. Also ich habe ja die Wahl als Selbstständiger, ich bin aufgrund der Tätigkeit meiner Selbstständigkeit sowieso dort noch drin, oder wenn es halt optional ist, habe ich die Möglichkeit, mich in der gesetzlichen Rente entweder freiwillig oder Pflicht zu versichern. Und wenn ich mich freiwillig versichere, würde ich in jedem Fall dann irgendwann den Anspruch auf Erwerbsminderungsrente verlieren. Genau, aber worauf wir hier hinaus wollen, ist eher so dieser Punkt, dass sich halt die finanzielle Absicherungssituation in Krisenfällen damit auch verändert. Und es wird zum Beispiel noch wichtiger, so Themen wie Vorsorgevollmacht, Testament und sowas zu regeln. Irgendjemand sollte vielleicht noch Zugriff aufs Geschäftskonto haben und es sollten Daueraufträge eingerichtet werden, dass vielleicht Sachen trotzdem rausgehen, wenn ich mal über einen Monatswechsel krank bin. So. Ansonsten, ja, Hilfe im Alltag, kann man sich überlegen, kann mir der Partner irgendwie helfen, kann ich vielleicht auch was anbieten, was ich in der Vergangenheit nicht anbieten konnte, Beispiel Kinderbetreuung oder sowas, habe ich die Möglichkeit, viel abends zu arbeiten, um vielleicht in der Kinderbetreuung was aufzufangen. Genau. Also wichtig, 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 in der Familie darüber sprechen und am Ende überlegen, tragen beide das mit oder nicht. Wenn es nicht beide mittragen, da muss ich überlegen, ob ich daraus Konsequenzen ziehe in die eine oder andere Richtung. Ob ich in der Anstellung bleibe oder nicht. Ob es die richtige Partnerschaft ist oder nicht. So hart es klingt. Ist ja immer eine Frage, was mir gerade am wichtigsten. So.
Genau. Und dann kann man sich natürlich Unterstützung auch außerhalb der Familie suchen. In bestimmten Netzwerken oder ich werde Teil eines Netzwerkes oder ich schaue nochmal, ob ich irgendwo externe Beratung brauche. Hast du da irgendwas?
Also da kann ich sagen, wie es bei mir war. Ich habe mir jemanden gesucht in der Finanzberatung. Ich bin ja quasi dort reingegangen in die Selbstständigkeit, als mir noch ein paar Ausbildungen gefehlt haben, um wirklich tätig sein zu können. Und ich habe mir von Anfang an quasi eine Bürogemeinschaft gesucht, wenn ich so möchte. Jemand, der schon in der Branche tätig ist, der so von Grundideen her relativ ähnlich getickt hat wie ich. Und ja, die Bürogemeinschaft sind auch weiter gewachsen, sind auch mehr dazugekommen. Und da ist ein sehr, sehr schöner Austausch dann eben entstanden. Und das würde ich jedem mitgeben, dass man sich irgendwie vernetzt in der Branche, in der man tätig ist oder vielleicht auch darüber hinaus und dann schaut, ja, ich hasse das Wort Mentor, ehrlich gesagt, aber dass man jemanden hat, der, ja, der einen vielleicht schon 2 Schritte voraus ist und dann einen dort mitziehen kann. So, oder ein paar Erfahrungswerte mitgibt. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Also das ist vielleicht was ich zum Beispiel sehr, sehr stark versuche, aus Fehlern von anderen dann auch zu lernen, damit es mir erspart bleibt, denselben Fehler nochmal zu machen.
Ja.
Genau. Ansonsten gibt es Unternehmernetzwerke und so weiter und so fort. Einfach mal gucken, was da vor Ort gibt. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Spezialgebiet, weil ich doch sehr, ja, Menschenansammlungen sind mir ein Graus. Also nicht ein Graus, es ist auch besser geworden, aber ich bin jetzt nicht so der große geborene Netzwerker. Deswegen machen wir auch viel Online-Marketing und weniger physisches. Ich mag so eher den persönlichen 1-zu-1-Austausch oder vielleicht noch mit 2 oder 3, aber wenn die Gruppen größer wären, fühle ich mich dann meistens nicht mehr ganz so wohl.
Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Genau, das heißt, ja, irgendwann steht dann mein fertiger Finanzplan und Familie und Mentoren haben mir genug Input gegeben. Ich fühle mich soweit vorbereitet, aber dann kann ja immer noch mal irgendwas schief gehen. Du hast dann noch mal ja ein paar Schritte für Chancen und Risiken mit aufgeschrieben, beziehungsweise Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Was würdest du dazu noch sagen?
Ja, also es ähnlich wie bei der Unternehmensbewertung. Also wir kommen aus dem Finanzbereich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bewerte oder eine Aktie bewerte, ob ich die kaufe oder nicht. Ich sollte mich da nicht rein verlieben in den Wert. Das ist also immer so ein bisschen das Problem beim Stockpicking. Eines der vielen Probleme, die es da gibt. Wenn ich Einzelwerte mir anschaue, baue ich meist eine emotionale Bindung dazu auf. Und dann bin ich vielleicht geneigt, das Unternehmen zu kaufen, obwohl die Zahlen sagen, nein, weil ich ja schon so viel Arbeit reingesteckt habe und so weiter und so fort, dass ich ein gewisses Commitment eingegangen bin. Ähnlich ist es bei meiner Geschäftsidee, wenn ich quasi diesen ganzen Weg durchgetippelt bin. Marktanalyse, Konkurrenzanalyse. Ich habe einen Businessplan aufgeschrieben, der einen Finanzplan mit enthält. Ich habe mit meiner Familie gesprochen. Ich habe vielleicht mit anderen Marktteilnehmern gesprochen. Ich habe mich mit anderen Unternehmern ausgetauscht. Da ist ja viel, viel Zeit, Energie und Liebe schon reingeflossen. Und dann sich aber wirklich nochmal final hinzusetzen und sagen, okay, bevor ich diesen Schritt jetzt in die Selbstständigkeit oder in die Gründung reingehe, kann auch sein, dass ich gleich ein größeres Unternehmen gründen will, dass ich dann nochmal mich hinsetze und wirklich alle Chancen und Risiken miteinander abwäge. So, und dann mich ganz, ganz ehrlich mache und sage, okay, das, was ich jetzt hier niedergeschrieben habe, festgehalten habe, ist dazu geeignet, mein Leben positiv zu gestalten oder halt das genaue Gegenteil oder ich weiß es halt nicht genau. So. Oftmals wird es so sein, ich weiß es nicht genau, dann gehe ich halt ins Risiko oder halt nicht. Aber wenn dort rauskommt, die Risiken sind, also ist kein Markt da oder so, dann kann ich es eh schon vorher abbrechen. Aber wenn ich dann wirklich zum Schluss komme, okay, bei meiner Familie so semi-begeistert, ob da der Markt so wirklich jetzt dafür geeignet ist, für mein Produkt das aufzunehmen, keine Ahnung. Ja, so ein Netzwerk habe ich auch nicht so richtig gefunden und ja, die Bank ist auch nicht so begeistert von und ich muss irgendwie sehr, sehr kämpfen, um an Kapital zu kommen für die Idee, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder meine Idee ist wirklich für die Tonne oder es einfach, ich bin im Kopf einfach einen Schritt weiter als alle anderen. So. Und da muss ich mich dann ehrlich machen. Bin ich im Kopf einen Schritt weiter als alle anderen und erkenne hier eine Chance, die kein anderer erkennt? Oder haben die anderen recht? So. Oder meine eigenen Gedanken auch recht, weil ich habe ja meine eigenen Gedanken dort festgehalten. So. Ja, und dann halt eine Entscheidung treffen. So. Und auch überlegen, bin ich diese, also eine Selbstständigkeit ist von der Arbeitsbelastung her, muss die nicht langfristig extrem hoch sein. Man kann auch in einen Modus reinkommen irgendwann, wo die Arbeitsbelastung überschaubar ist. Aber wenn ich mich zurückerinnere an den Anfang, also aktuell bin ich in einer Situation, wo ich mich jetzt nicht tot arbeite, arbeite schon viel, aber halt nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, okay, ich gehe 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten und habe den ganzen Tag keine Zeit für was anderes. Aber am Anfang ist es schon, um das Ganze ins Rollen zu kriegen, muss man schon mal ein bisschen Energie aufwenden. So. Ich habe früher auch nachts Beiträge geschrieben. So. Also man muss auch bereit sein, dann für einen gewissen Zeitraum vielleicht mehr Energie reinzubringen. Ist am Anfang, um irgendwas ins Laufen zu bringen, ist es meistens so in den überwiegenden Fällen, dass man halt viel Energie reinstecken muss. Ist man bereit, für diese Geschäftsidee, die man dort erarbeitet hat, diese Energie aufzubringen? Ist die Familie dafür bereit? Genau. Und dann halt eine Entscheidung zu treffen. Also was die Selbstständigkeit mit sich bringen kann, ist ein hoher Grad an Unabhängigkeit, zu gestaltendes Einkommen. Aber ehrlich gesagt, nach oben und nach unten, wenn man sich den durchschnittlichen Selbstständigen anguckt, verdient er bestimmt nicht überdurchschnittlich gut. Kann natürlich dann auch ein hohes sechsstelliges Einkommen bei rausspringen oder noch mehr, wenn man das irgendwie hinkriegt. Aber das sind halt absolute Ausnahmen. Das sollte einem halt bewusst sein. Es kann jeder schaffen, aber halt nicht jeder schafft es. Logisch. Das ist ja die ganze Geschichte unseres Wirtschaftssystems, wenn man so möchte. Diese Möhre, die da einem vor der Nase rumbaumelt. Nicht jeder kann da reinbeißen. Und es gibt aber halt, und Erfüllung vielleicht, dass ich meiner Leidenschaft dort nachgehen kann Erfüllung aber auch außerhalb des Berufs finden. Oder es gibt aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Wir hatten, glaube ich, schon mal einen Podcast aufgenommen, einmal gesondert zu Nachteilen und Vorteilen, den können wir mit verlinken. Da sind wir jetzt viel, viel tiefer darauf eingegangen. Ansonsten Nachteile wäre die Unsicherheit und damit einhergehende emotionale Belastung vor allem auch. Ja, Arbeitsbelastung hat man schon angesprochen, wobei auch in vielen Angestelltenverhältnissen die Arbeitsbelastung auch manchmal sehr, sehr hoch ist. Ja, und Verantwortung. Also wichtig ist halt, in der Selbstständigkeit ist vielleicht nochmal ein starker Unterschied zu Anstellung, hat man wirklich Verantwortung für alles am Anfang. So. Von der Rechnungsstellung bis sonst irgendwas. In der Regel hat man nicht gleich ein Riesenteam, das einem da was abnimmt. Selbst wenn man ein Team hat, der Verantwortungsträger ist immer der Inhaber am Ende oder die Inhaberin. Das muss man auch wollen. So. Genau, das kurz zu den Vor- und Nachteilen. Wie gesagt, gerne noch in die beiden Podcast-Episoden reinhören, die wir dazu schon veröffentlicht haben.
Genau, wird ja alles auch nochmal verlinkt und wir haben auch noch einen Textbeitrag dazu. Da kann sich jeder dann selber eine Checkliste draus machen und abhaken. Du hast ja jetzt in den vergangenen Jahren sicher sehr, sehr viele Lehren gezogen aus deinen eigenen Erfahrungen mit der Selbstständigkeit. Aber was wären so ja vielleicht die 2, 3 wichtigsten Sachen, denen du gerne jeder und jeden auf den Weg geben möchtest, die über eine Selbstständigkeit nachdenken?
Ja, klärt die finanzielle Seite, wir sind nicht umsonst in der Finanzplanung tätig. Also die Finanzen sind am Ende in der Selbstständigkeit ein riesen Thema. Damit steht und fällt am Ende alles. Das ist ja am Ende auch, also ich bin ein Spielemax, also ich habe schon immer gerne gespielt, sei es PlayStation oder sei es mit Lego oder mit Ankerstones oder sonst irgendwas. Ich spiele gerne und für mich ist das Selbstständigkeit auch eine Spielwiese am Ende des Tages, um Sachen auszuprobieren. Und Geld ist für mich so ein bisschen das, ja, der Punktestand am Ende, damit abgerechnet wird. Das ist so, ja, kann man halt gucken, wie erfolgreich das ist, was man da so tut. Also Finanzen sollte man im Griff haben. Ich kenne auch die Seite, wo es halt vielleicht kacke ist. Und das ist halt, muss man halt mit klarkommen, muss man halt wissen. Und mit einer guten finanziellen Vorbereitung kann man da aber viel vorbauen. Gerade wenn man vielleicht irgendwo Geld organisieren kann. Dort halt ausreichend Rücklagen mit einplanen, Risikoplanung mitzuhaben. Aber neben dieser finanziellen Komponente ist für mich tatsächlich das Thema Familie ganz entscheidend. Das bedeutet, habe ich meine Familie mit im Boot, ja oder nein? Wenn ich meine Familie nicht mit im Boot habe, dann wird das eine emotionale Katastrophe. Das ist, glaube ich, der aller wichtigste Punkt. Das Letzte, was ich möchte, ist, dass meine Familie über der Arbeit, die ich hier mache, zusammenbricht. Das sollte aus meiner Sicht tunlichst alles dafür getan werden, damit es nicht so ist, und es kann auch einen sehr, sehr starken positiven Einfluss auf die Familie haben, wenn ich meine Selbstständigkeit ordentlich organisiere. Auch wenn ich einen Laden habe, kann ich auch Schließtage einführen. Also ist jetzt nicht so, dass ich 7 Tage die Woche vielleicht immer offen haben muss. Einfach mal Mut zur Lücke.
Ja, Mittagsschlaf zwischendurch.
Ja, Mittagsschlaf zwischendurch, keine Ahnung, oder zwischendurch mal zumachen und das Kind von der Kita abholen, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich weiß, in anderen Branchen sind ganz andere Zwänge noch als bei uns, aber auch wir haben gewisse Zwänge. Wir haben zum Beispiel den Zwang, Abendtermine anzubieten, wenn man so möchte. Also die Abendstermine sind immer sehr, sehr stark nachgefragt, gerade Freitagabend. Also ist jetzt nicht so, dass wir in der Branche komplett losgelöst wären von irgendwelchen Zwängen, nur weil wir beratend tätig sind. Genau. So. Und ja, am Ende hat die Gründungsphase gerade ganz, ganz viele Facetten, aber auch die weitere Phase logischerweise. Ja, einfach Hausaufgaben machen und dann gucken, ist die Idee, die ich habe, die ich umsetzen möchte, ja, nein, kann die zum Erfolg führen, ja, nein. Und wenn ich vorher schon sehr, sehr skeptisch bin, ob das ein Erfolg wird, dann auch mal von der Idee wieder zurücktreten und vielleicht nach einer anderen suchen. Und Rad nicht neu erfinden, haben wir, glaube ich, mehrmals mit angeteasert. Und das habe ich immer so, die wollen alle die Welt neu erfinden, aber das, was schon da ist, ein bisschen besser oder anders machen als jemand anderes, das kann schon reichen. Hm.
Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Ausführung. Ich glaube, das war sehr erhellend und da kann sich jeder viel mit rausziehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.